Die Botschaft: Gott hat ein vorbereitetes Lamm, wurde gepredigt am 20.06.1964 im Municipal Auditorium in Topeka, Kansas. Lasst uns aus dem Evangelium Markus lesen. Ich glaube, ich habe mir den 46. Vers aus dem 10. Kapitel ausgesucht, um ein wenig davon zu lesen und darüber zu sprechen. Lasst uns in Respekt vor dem Wort aufstehen, während wir lesen. Das Wort ist Gott. Wir alle wissen das. Ihr steht auch auf und zeigt Ergebenheit, um die Fahne zu ehren, wenn sie vorbeigeführt wird. Das solltet ihr auch tun. Warum sollten wir dann nicht auch aufstehen, wenn das Wort Gottes gelesen wird? Und sie kommen nach Jericho. Und als er aus Jericho ging mit seinen Jüngern und einer zahlreichen Volksmenge, saß der Sohn des Timäus, Bartimäus, der Blinde, bettelnd am Wege. Und als er hörte, dass es Jesus, der Nazarener, sei, fing er an zu schreien und zu sagen: »O Sohn Davids, Jesus, erbarme dich meiner!« Und viele bedrohten ihn, dass er schweigen solle. Er aber schrie umso mehr: »Sohn Davids, erbarme dich meiner!« Und Jesus blieb stehen und hieß ihn rufen. Und sie rufen den Blinden und sagen zu ihm: »Sei guten Mutes, stehe auf, er ruft dich.« Er aber warf sein Gewand ab, sprang auf und kam zu Jesus. Und Jesus hob an und spricht zu ihm: »Was willst du, dass ich dir tun soll?« Der Blinde aber sprach zu ihm: »Rabuni, dass ich sehend werde.« Jesus aber sprach zu ihm: »Gehe hin, dein Glaube hat dich geheilt.« Und alsbald wurde er sehend und folgte ihm nach auf dem Wege. Lasst uns beten. Großer Heiliger Geist, mache uns heute Abend dieses Wort aus dieser kleinen Geschichte lebendig. Mögen wir diese Szene noch einmal lebendig vor uns sehen. Indem wir das tun, sollten wir den Glauben bekommen, dass Gott immer noch lebt und er derselbe ist, gestern, heute und für immer. Wir bitten es in dem Namen von Jesus, seinem geliebten Sohn, unserem Erretter. Amen. Ihr dürft euch setzen. Unser Thema für heute Abend lautet: Gott hat ein vorbereitetes Lamm. Heute Morgen hatten wir so eine gewaltige Zeit, als wir sahen, wie Jesus nach Jericho hereinkam. Wir stellten fest, dass es einen kleinen Mann gab, der Zachäus hieß. Er stieg in einen Maulbeerbaum hinauf und versteckte sich dort, weil er nicht glaubte, dass Jesus ein Prophet ist. Aber seine Frau war eine Nachfolgerin von Jesus. Sie hatte für ihn gebetet. Als Jesus direkt unter dem Baum ankam, hielt er an, schaute hinauf, nannte ihn bei seinem Namen und sprach: »Komm herab, ich gehe heute zu dir nach Hause.« Ich dachte, dass es für uns, die wir heute Abend hier versammelt sind, eine gute Sache wäre, Jesus einfach weiter zu folgen. Wir baten ihn heute Morgen, mit uns mitzugehen. Wir wollten mit ihm mitgehen. Lasst uns jetzt einfach fortfahren, mit ihm durch Jericho zu gehen. Heute Abend spielt sich unsere Handlung wieder am selben Ort ab, in Jericho. Jesus ist jetzt im Haus des Zachäus und nimmt sein Essen ein. Es ist ein kalter Oktobertag und es ist immer noch ziemlich früh am Morgen. Der Wind bläst vom Berg herab. Oben herum in Judäa wird es früh morgens ziemlich kalt, besonders um jene Zeit des Jahres. In dieser Zeit ist das Land voll mit Bettlern, genauso wie es auch heute noch der Fall ist. Sie sitzen an den Straßenecken und betteln. In diesen Ländern ist es immer noch so, dass die Straßen voller Bettler sind. In Indien und, in Afrika und an vielen Orten haben sie immer noch die Bettler. Lahme, Hinkende, Blinde und Abgemagerte. Manchmal ist es so, dass die Menschen, welche ihre Familien nicht mehr ernähren können, einfach betteln. Manchmal sitzen sie da und verhungern. In Indien bin ich mit etwas Geld, das mir die Menschen dort geschenkt hatten, durch die Straßen gegangen. Ich hatte es vorher von Dollar in Rupien gewechselt. Ich versuchte es unter die Menschen zu bringen. Sie mussten die Miliz holen, um mich wieder von der Straße herunterbringen zu können. Sie trampelten mich fast nieder. Eine arme, kleine Frau lag dort und war am Verhungern. Ein kleines Baby hatte bereits so sehr gehungert, dass die Haut nur noch so an den Knochen klebte. Man konnte die einzelnen kleinen Schädelknochen sehen. Sie versuchte, einem das Baby zu geben, damit man es nimmt und es nicht zu sterben braucht. Wenn man das eine nimmt, was passiert dann mit dem anderen und mit wieder einem anderen und so weiter? Oh, du meine Güte, wenn ihr sehen würdet, was wir hier im Abfalleimer zusammensammeln, das würde jene Menschen schon fast ernähren können. Man erkennt gar nicht, wie gut es uns in diesem Land geht. Alles ist voll mit Bettlern. An diesem Tag, an welchem unsere Szene sich abspielt, gab es einen. Wir stellten fest, dass sich alle diese Bettler normalerweise in Jericho am Nordtor versammeln. Der Weg dorthin führt von Jerusalem herab. Jericho war keine allzu reiche Stadt, aber Jerusalem war die unabhängige Stadt, der berühmte Ort, an welchem der Tempel stand. Die Reichen zogen alle nach Jerusalem. Es war eine große, bezaubernde Stadt. Die Menschen, welche dort lebten, waren eher wohlhabend. Die Kaufleute und so weiter kamen tagsüber herein. Und diese Bettler hatten ihre besonderen Plätze. Es war ein ungeschriebenes Gesetz. Jeder einzelne von ihnen wusste ganz genau, wo sein Platz war, um nach Brot und Almosen zu betteln. Sie mussten sich früh dorthin aufmachen, denn wenn die Kaufleute hereinkamen, konnte es sein, dass an dem einen Tag nur dem einen Bettler geholfen war, weil der Kaufmann nur eine Münze in seine Tasche steckte, bevor er wieder abreiste. Natürlich wurde Palästina zu der Zeit von Rom beherrscht. Die Währung bestand aus römischen Denaren. Sie hatten eine kleine Münze, die sie vielleicht dem ersten Bettler hinwarfen, und damit war es dann für den ganzen Tag vorbei. Er konnte es sich nicht leisten, jeden Bettler zu versorgen. Deshalb bekam der Erste, der ihm begegnete, die Münze. Sie hatten ihre Plätze dafür außerhalb der Stadttore, noch vor den Menschen, welche in die Stadt hineinkamen, wie Touristen und so weiter. Sie belegten besonders dieses Nordtor dafür, um die Touristen abzupassen, die von dort her kamen. An diesem Morgen, über den wir hier sprechen, fing die Sonne gerade an aufzugehen. Es war gegen 9 Uhr, und dort war ein blinder Bettler, der etwas zu spät ankam. Er hatte eine schlechte Nacht hinter sich. Er war blind. Schon als kleiner Junge war er blind gewesen. Er war spät angekommen. Er hatte an diesem Morgen verschlafen, weil er die ganze Nacht über davon geträumt hatte, wieder sehen zu können. Er hatte sich im Bett hin und her gewälzt. Er dachte, dass er sehen könnte, und wachte mit dieser Enttäuschung auf, dass er doch nicht sehen konnte. Es war tatsächlich nur ein Traum gewesen. Er hatte sich auf den Weg zu seinem Platz gemacht. Als er dort ankam, war niemand da. Nun, dieses ist jetzt nur eine Geschichte, um meinen Punkt deutlich zu machen. Es war etwas Merkwürdiges passiert. Es war nicht später als 9:30 Uhr oder 10 Uhr, und nirgendwo waren Bettler. Normalerweise war jeder an seinem Platz. Er wusste nicht, was in der Stadt passiert war. Das haben wir heute Morgen beim Frühstück behandelt und haben darüber gesprochen. Jesus war zum Tor hereingekommen und war in die Stadt eingetreten. Viele Menschen waren hingegangen, um festzustellen, was da los war. Auch die Bettler waren alle weggegangen. Aber er wusste von allem diesem nichts. Er war zu spät angekommen. So sehen wir, wie er anfing, all diese verschiedenen Namen zu rufen, und niemand antwortete. Es war einsam um ihn herum. Er fragte sich, ob die römischen Offiziere oder andere sie vielleicht von dem Platz vertrieben hatten. Er hörte niemanden. Es war etwas kalt, und er war nur in Lumpen gekleidet. Seine Kleidung war schon ziemlich abgenutzt. Er tastete umher, bis er einen Stein fand, der in der Sonne lag. Ein Stein, der vielleicht von den Mauern gefallen war, als Gott die alte Mauer in der Zeit von Josua einstürzen ließ. Er setzte sich auf diesen Stein und versuchte sich an den Traum der vorhergehenden Nacht zu erinnern. Und wie schön es doch wäre, wenn er tatsächlich sehen könnte. Aber er konnte nicht sehen. Er war blind. Er fing an, über diese Sachen nachzudenken. Seine Gedanken gingen zurück in seine Kindheit. Wisst ihr, ich mache das auch sehr gerne, mich hinzusetzen und über die vergangenen Sachen nachzudenken. Über angenehme Dinge, über die Siege, die ich den Herrn erringen sah, und an diese Zeiten. Bartimäus kennen wir mit seinem Namen. Er träumte in jener Nacht, dass er sein Augenlicht wieder erhalten hätte. Er begann darüber nachzudenken, wie schön es wäre, wenn er tatsächlich wieder sehen könnte. Er dachte, oh, ich bin schon so lange blind gewesen. Ich wüsste nicht einmal, wie ich dann wieder zurechtkommen würde. So begann er also an die Zeit vor vielen Jahren zurückzudenken, als er noch ein kleiner Junge war. Er spielte immer dort draußen auf dem Hügel. Das war an der Seite des Ufers, wo der Jordan vorbeifließt. Das Tal befindet sich dort unten, wo sie Weizen anbauten. Wir nehmen einfach mal an, dass er an der Seite des Hügels lebte. Er erinnerte sich daran, wie schön es im Frühling war. Er beobachtete, wie die kleinen Blumen wuchsen und wie er eine kleine Handvoll davon pflückte. Er setzte sich dorthin und schaute sich den blauen Himmel an. Wisst ihr, Blindheit ist eine schreckliche Sache. Wenn ich einen Menschen sehe, der blind ist, dann fühlt mein ganzes Herz mit ihm. Aber trotzdem kenne ich eine Blindheit, die noch schlimmer ist. Die geistliche Blindheit. Gott hat den Menschen so geschaffen, dass dieser ihn erkennen soll. Aber sie können es nicht. Einmal war ich dort unten in dem Zoo von Cincinnati, meine kleine Tochter und ich. Wie ihr wisst, liebe ich das Leben in der freien Natur sehr. Ich sah, dass sie einen Adler gefangen und ihn in einen Käfig gesteckt hatten. Dieser arme Bursche. Ich hörte diesen Lärm. Ich hielt die kleine Sarah an der Hand und wir gingen zu dem Käfig. Dieser gewaltige, große Vogel dort war ganz blutig in seinem Gesicht. Überall waren ihm Federn ausgegangen. Ich dachte, was für ein trauriger Anblick. Er kam herunter und ging wieder durch den Käfig. Er setzte noch einmal an, und da kam er, schwang wieder seine Flügel und schlug mit seinem Kopf gegen die Seite des Käfigs. Er flatterte mit seinen Flügeln auf und nieder, versuchte aus dem Käfig herauszukommen und schlug sich dabei seine Federn aus. Er war gefangen. Er fiel wieder auf den Boden und lag dort. Seine Augen rollten. Er schaute hinauf und sah den blauen Himmel, für den er geboren wurde. Wisst ihr, er ist ein himmlischer Vogel. Aber seht ihr, irgendeine kluge Erfindung des Menschen brachte ihn in einen Käfig. Ich stand dort und schaute mir das an. Ich dachte, ich würde alles dafür geben, wenn ich ihn kaufen könnte. Wenn ich ihn kaufen könnte, dann würde ich ihn freilassen und sagen, auf geht es, alter Bursche, das wird dir gefallen. Ich mag das auch. Sei frei und flieg da hinauf. Dort gehörst du hin. Dafür wurdest du geboren. Ich dachte, das ist der traurigste Anblick, den ich je gesehen habe. Ich hob die kleine Sarah hoch, hielt sie auf meinem Arm und sagte, Liebling, das ist eines der schlimmsten Dinge, die deine Augen jemals erblicken können. Ich stand dort und dachte nach. Ich dachte, nein, ich kenne einen schlimmeren Anblick wie diesen. Schau doch nur den Hügel dort hinauf. Diese Männer mit einer Büchse Bier in ihrer Hand und die Frauen mit kurzen Hosen an und mit einer Zigarette. Obwohl sie eigentlich als Söhne und Töchter Gottes geboren wurden, befinden sie sich dort in einem Käfig der Sünde. Satan hat sie da hineingesteckt. Es ist jammerschade. Sie sind geistlich blind und eingesperrt. Vielleicht gehören sie irgendeiner Gemeinde an, singen im Chor und sind trotzdem in der Sünde gefangen. Während Bartimäus versuchte, sich an die Zeit zu erinnern, als er noch ein kleiner Junge war, dachte er daran, wie seine hübsche, kleine, jüdische Mutter ihn nachmittags gegen 2 Uhr immer gerufen hat. »Bartimäus!« Er konnte beinahe wieder ihre Stimme hören und wie ihr Echo von den Hügeln widerhallte. Dann war er immer zu ihr gelaufen. Sie würde auf die vordere Veranda hinauskommen, sich den alten Schaukelstuhl nehmen und ihn in ihre Arme schließen. Er dachte daran, wie er ihre schönen Augen anschaute und was für eine hübsche Mutter er doch hatte. Er erinnerte sich, wie sie ihn in den Schlaf schaukelte, damit er seinen Mittagsschlaf hält. Während sie das tat, erzählte sie ihm Geschichten, Geschichten ihres Volkes, von dem gewaltigen und mächtigen Propheten Gottes, die unter ihnen waren. Wie sehr liebte er das. Er hörte das gerne. Es ist so schlimm, dass die Mütter ihre Kinder vor ein Fernsehprogramm setzen, welches über irgendeinen Klatsch von Hollywood berichtet, anstatt ihnen die Geschichten der Bibel zu erzählen und damit dieselbe Sache zu tun. Aber sie war eine echte, hebräische Mutter. Sie erzählte dem kleinen Burschen Geschichten. Sie erzählte ihm davon, wie Gott den großen, mächtigen Moses hinschickte, als sie unten in Ägypten Sklaven waren. Gott hatte Vater Abraham versprochen, dass er sie befreien würde. Er ist einem großen Propheten erschienen, der Moses hieß, welchen Gott in ihrer Mitte aufstehen ließ. Er kam in der Gestalt einer Feuersäule und schickte Moses nach Ägypten hinab. Mit gewaltigen, mächtigen Zeichen und Wundern brachte er sie dann heraus. In der Wüste hatten sie kein Brot und nichts zu essen. Dennoch wandelten sie im Gehorsam, und Gott ließ Brot aus dem Himmel herabregnen. Ich kann den kleinen Bartimäus sagen hören: Mutter, einen Augenblick mal. Gott muss ja alle seine Engel dort oben dazu angestellt haben. Er hat wohl gewaltige, große Öfen im ganzen Himmel verteilt. Die Engel haben lange gearbeitet, um das Brot fertig zu bekommen, um es dann draußen verteilen zu können. Nein, Liebling, du bist noch zu jung, um das zu verstehen. Siehst du, Jehova braucht das nicht zu tun. Jehova braucht dazu keine Öfen. Er ist ein Schöpfer. Er spricht es einfach, und dann geschieht es. Was wollen wir dann über Jesus sagen, als wir ihn dasselbe tun sahen? Da muss etwas Göttliches an ihm sein. Er muss irgendein Verwandter von Jehova sein. Manche versuchen ihn heutzutage nur zu einem Propheten zu machen oder zu einem gewöhnlichen Mann oder zu einem Philosophen oder zu einem guten Lehrer. Er war nicht weniger als Gott selbst im Fleisch sichtbar gemacht. So erzählte sie ihm diese Dinge, wie sie durch die große Wüste kamen und wie es dann weiter über den Jordan ging. Es war im Frühling, im Monat April, wenn der Schnee oben in Judäa schmilzt. Die ganzen Wassermassen fließen von all den Bergen herab. Der Jordan ist vom Wasser angeschwollen und es staut sich im Flussbett. Es sah so aus, als ob Jehova ein armseliger Führer wäre, sein Volk in dieser Zeit an den Fluss zu führen, wo dieser alles am stärksten überflutete. Wie würden sie jemals in der Lage sein, eine Brücke darüber zu bauen? Der kleine Joshua oder der kleine, nicht Joshua, sondern der kleine Bartimäus fragte: Mama, wie hat er das dann geschafft? Sie antwortete: Denke daran, Liebling, dass Jehova immer noch der Schöpfer ist. Er hat nur gesprochen und das. Gott liebt es, die Dinge so zu machen, dass es Schwierigkeiten gibt, um sich selbst als Gott zu zeigen. Direkt im Frühling. Im Sommer kann man den Jordan dort wahrscheinlich sehr leicht überqueren. Dort gibt es eine Furt von der Stadt. Wir wissen das von den Kundschaftern, die hinübergegangen und dorthin gekommen waren. Aber Gott ließ die ganzen Täler voller Wasser werden. Dann kam er und schickte seine gewaltige Kraft vom Himmel herab. Er schuf einen trockenen Weg durch den Fluss. Da standen die Felsen, die Josua als ein Gedenken an Jehova von ihnen aufstapeln ließ, wie für ihr Volk gesorgt worden war. Eine andere Geschichte, die er sehr gerne hatte, war die von der sunamitischen Frau. Er erinnerte sich daran. Seine Mutter erzählte ihm immer die Geschichte von der Sunamitin und dem großen Propheten Elisa. Sie erzählte von seiner Zeit und wie diese Frau so freundlich zu diesen Propheten war. Trotzdem war sie keine richtige Israelitin. Sie war eine Sunamitin. Sie glaubte, dass Elisa ein Prophet war, ein großer Prophet des Herrn. Eines Tages sprach sie zu ihrem Mann: »Lass uns ein kleines Zimmer an der Seite unseres Hauses bauen und ihm Gunst erweisen, denn er ist ein großer Mann.« Sie erzählte, wie eines Tages Elisa und Gehasi, sein Diener, heraufkamen. Als sie diese ganze Freundlichkeit sahen, sagte er zu Gehasi: »Gehe hinein und frage, was wir für sie tun können. Soll ich für sie mit dem König reden oder mit dem Heeresobersten?« Sie antwortete: »Nein, ich wohne inmitten meines Volkes. Wir haben alles.« Aber Gehasi sprach: »Sie ist unfruchtbar. Sie ist alt, ihr Ehemann ist alt, und sie haben keine Kinder.« Elisa muss eine Vision gesehen haben. Er sprach: »Gehe hin und sage ihr, so spricht der Herr, sie wird einen Sohn gebären.« 9 Monate später kam der kleine Junge zur Welt. In Klammer: eine leere Stelle auf dem Tonband. Der Herausgeber. Klammer zu. Er befand sich mit seinem Vater draußen auf dem Feld bei der Ernte. Er muss einen Sonnenstich bekommen haben. Er schrie immer wieder: »Mein Kopf, mein Kopf!« Der Vater schickte ihn in das Haus. Die Mutter hielt ihn auf ihrem Schoß und schaukelte ihn. Vielleicht hatten sie ihm alle Medizin gegeben, die sie besaßen. Der kleine Junge wurde immer schwächer, bis er schlussendlich gegen Mittag starb. Aber diese kleine Mutter hat nicht aufgegeben. Als der Vater hereinkam und die Nachbarn alle dazukamen und weinten und jammerten, weil der kleine Bursche tot war, hatte sie immer noch den Glauben an diesen Propheten, einem hebräischen Propheten. Sie war eine Heidin. Sie sprach: »Sattelt mir einen Esel und haltet nicht an, sondern lasst mich zu dieser Höhle reiten, wo dieser Prophet lebt, oben auf dem Berg Karmel.« Ihr Ehemann sprach: »Es ist weder Neumond noch Sabbat. Er wird nicht dort sein.« Sie antwortete: »Alles wird gut werden.« Er sagte: »Dann reite los.« Elisa sah sie kommen. Er und Gehasi gingen aus der Höhle. Als sie dort draußen standen, hielten sie nach ihr Ausschau. Sie war auf dem Weg dorthin. Er sprach: »Hier kommt die Sunamitin. Sie ist in Sorge, aber Gott hat es mir nicht gezeigt und hat es meinem Herzen verborgen. Wisst ihr, Gott sagt seinen Propheten nicht alles, nur das, was er sie wissen lassen möchte.« So sah er dorthin und sagte: »Gehe ihr entgegen und frage sie, ob bei ihr alles in Ordnung ist, mit ihrem Mann alles in Ordnung ist und mit dem Kind alles in Ordnung ist.« Das ist der Teil, der mir auch sehr gut gefällt. Als Gehasi sie traf, fragte er: »Geht es dir wohl? Geht es deinem Ehemann wohl? Geht es dem Kind wohl?« Sie antwortete: »Alles ist wohl.« Ein Kind lag tot da, ein Ehemann weinte, und die Tränen liefen ihr in ihrem Herzen herab. Aber sie sagte, dass alles wohl wäre. Sie war zu dem Mann gekommen, der ihr alles sagen und sie segnen konnte. Sie hatte das Kind bekommen, und gewiss würde Gott offenbaren, warum er ihn genommen hatte. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen. Gelobt sei der Name des Herrn. Sie wollte nur wissen, warum. Sie erzählte, wie sie heraufgekommen war und zu den Füßen von Elisa niedergefallen war. Gehasi hatte sie weggezogen, damit sie seinen Meister nicht weiter belästigt. Sie erzählte dann, was verkehrt war. Elisa ging hinab und weckte den kleinen Jungen wieder auf, indem er sich mit seinem Leib auf den kleinen Burschen legte. Ich möchte, dass sie auch den Glauben der Mutter beachtet. Sie legte das Kind auf das Bett, in welchem Elisa gelegen hatte. Ich möchte hier den Gedanken von Paulus auf meine eigene Weise erklären. Ihr wisst, dass Paulus Taschentücher auf die Kranken und auf die Leidenden legte und auch Schürzen. Ich glaube nicht, dass Paulus gegen die Schrift handelte. Ich denke, dass wir es hier sehen, wie er darauf kam. Ihr erinnert euch daran, was die erste Sache war, die Elisa zu Gehasi sagte. Nimm meinen Stab, gehe hin und lege ihn auf das Kind. Er wusste, dass alles, was er berührte, gesegnet war. Denkt daran, dass Paulus nicht über den Taschentüchern betete. Sie nahmen sie einfach von seinem Leibe weg. So war der Glauben der Menschen. Deshalb könnt ihr verstehen, dass er sagte, nimm meinen Stab und lege ihn auf das Kind. Wenn dich jemand grüßt, dann grüße nicht zurück. Aber der Glauben der Frau ruhte nicht auf dem Stab, sondern auf dem Propheten. Sie sagte, ich werde dich nicht lassen bis, so wahr deine Seele lebt, werde ich nicht von dir lassen. Deshalb musste Elisa, um sie loszuwerden, mit ihr mitgehen. Deshalb ging er hinein und legte seinen Leib auf das kleine, tote Kind. Es nieste 7-mal und kam zum Leben zurück. Oh, was für eine gewaltige Geschichte war das für diesen kleinen Bartimäus. Bartimäus war damals noch ein kleiner Junge. Wie sehr er doch diese kleine Geschichte liebte, weil es um die Auferstehung eines kleinen Jungen ging. Das war eine seiner Lieblingsgeschichten. Der Priester sagte ihm jedoch in dieser Zeit, aber das war doch alles nur früher so. Das gab es nur zu der Zeit, als Israel große, mächtige Männer hatte, mächtige Männer und große, mächtige Propheten, die im Land umherwanderten. Die Priester sagten, weißt du, Jehova braucht keine Propheten mehr. Nicht nur die Priester behaupteten das, auch andere behaupteten das. Jehova braucht keine Propheten mehr. Er gab uns das Gesetz. Wir haben eine Gemeinde gebaut und einen Tempel. Und das ist alles, was wir brauchen. Es ist in etwa dasselbe, was sie auch heutzutage glauben. Aber Jehova bleibt immer noch Jehova. Er kann seine Weise nicht ändern. Er ist Gott und ändert sich nicht. Nun, sie glaubten, dass dieses alles war, was sie benötigten. Während er so in seinem Tagtraum da saß und nachdachte, wie das früher war, streckte er seine blinden Augen nach der warmen Sonne aus. Ganz plötzlich hörte er das Klacken der Füße eines kleinen Esels, der die felsige Straße herabkam. Er kam auf einer gepflasterten Straße von Jerusalem herab. Er hörte genau hin. Jemand ging mit Sandalen vor dem kleinen Esel her. Er wusste, dass dieses ein reicher Mann sein musste, weil er mit einem Esel unterwegs war und er auch einen Diener hatte, der den Esel führte. Deshalb stand er auf, weil er wusste, dass er etwas Geld brauchte, um leben zu können. So stand er also auf, legte sein Gewand um, ein kleines, zerlumptes Gewand, und lief auf die Straße hinaus. Er rief, »Ich möchte gerne ein Almosen. Ich war heute Morgen spät dran. Würden Sie mir bitte ein Almosen geben? Ich bin blind, und wir hören eine richtig barsche Stimme, die ruft. Aus dem Weg, Bettler. Ich bin der Diener Jehovas. Ich bin ein Priester. Ich komme von Jerusalem herab. Ich bin von der Vereinigung ausgesandt, um diese Heilungsversammlung zu stoppen, die heute Morgen hier unten in Jericho stattfinden soll. Ich muss mich hier unten mit den Brüdern treffen und dafür sorgen, dass diese Sache nicht stattfindet und die Menschen warnen. Es gibt einen falschen Propheten im Land. Wir haben gehört, dass er heute Morgen in Jericho ist, und deshalb bin ich hier unterwegs. Aus meinem Weg. In Ordnung, Diener, gehe weiter. Der kleine Esel trottete weiter. Der Bettler ertastet sich seinen Weg zurück, bis er den Stein findet, um sich hinzusetzen. Er träumte wieder weiter. Da draußen auf der kleinen Straße, auf welcher ich stand, kamen vor gar nicht zu langer Zeit die großen und mächtigen Propheten Elia und Elisa, Arm in Arm, vorbei. Sie gingen auf derselben Straße, Arm in Arm, zum Jordan hinunter. Der Jordan sollte sich noch einmal öffnen. Auf der einen Seite stand ein feuriger Wagen mit feurigen Pferden für diesen müden, alten Propheten Elia bereit. Irgendwo an einem Ast dort drüben angebunden, um ihn nach Hause zu bringen. Dieser junge Elisa sollte das mit ansehen. Elisa sollte hinschauen und den Predigtdienst sehen, der vor ihm lag. Er musste seine Augen auf diesen Propheten richten. Ich kann mir vorstellen, dass Bartimäus dachte, wenn ich doch nur zu der Zeit gelebt hätte und hier gesessen wäre, dann wäre ich zu diesen Propheten hingerannt, wäre auf mein Angesicht gefallen und hätte gesagt, O Prophet Gottes, bete für mich, und Jehova wird mir mein Augenlicht wiedergeben. Aber der Priester sagt, so eine Sache gibt es nicht mehr. Wir brauchen so etwas nicht mehr. Jehova heilt nicht mehr mit seiner Kraft. Wir haben Ärzte und andere Sachen, die dafür da sind. Wir brauchen das nicht mehr. Und deshalb heilt Jehova nicht mehr. Das gab es nur in vergangenen Zeiten. Wir halten uns nur an das Gesetz. Wenn wir krank werden und sterben, dann gehen wir in den Himmel und das reicht. Das ist alles, was wir brauchen. Als er anfing, darüber nachzudenken, erinnerte er sich zurück. Es war nicht einmal 450 Meter von dort weg, wo er saß, von dort, wo Israel über den Jordan gekommen war und sich gelagert hatte. Alles war ordentlich aufgestellt, alle Zelte an ihren Plätzen, und sie warteten auf ihre Befehle, nach Jericho hinaufzumarschieren. Vielleicht war sogar der Stein, auf welchem er saß, einer von denen, die Jehova aus den Mauern herausstürzen ließ. Er sagte sich, »Denk doch nur, es ist nicht lange her, als ein mächtiger Krieger, Josua, der große und mächtige Diener Gottes, den Fluss im Frühling überquerte und direkt vor den Feinden die Zelte aufstellte. Eines Tages versuchte er, eine Strategie für den Angriff auf Jericho zu finden. Eines Abends ging er hinaus oder eines Morgens und schaute sich die ganzen Stadttore an und wie groß das alles war. Sie konnten Wagenrennen auf den Mauern veranstalten. Einige Pferde konnten nebeneinander und um das Tor herumlaufen. Josua schaute sich das an. Er stand gegenüber der Mauer und sah es sich an. Dort stand ein Mann mit seinem herausgezogenen Schwert. Josua zog sein Schwert heraus und ging hin, um ihm entgegenzutreten. Josua rief aus, »Bist du für uns oder bist du einer von unseren Feinden?« Er antwortete, »Nein, ich bin der Oberste des Heeres Gottes.« Der mächtige Josua warf sein Schwert zu Boden, nahm seinen Helm ab und fiel zu seinen Füßen nieder. Der blinde Bartimäus dachte, »Das war nicht einmal 450 Meter von dort weg, wo ich jetzt sitze. Das mächtige Heer Gottes und der Oberste des Heeres.« Josua beugte sich zu seinen Füßen. »Oh, wenn ich nur in einem dieser Zelte gewesen wäre und damals blind, dann hätte ich den mächtigen Obersten des Heeres Gottes darum gebeten, ob er mir mein Augenlicht zurückschenkt. Und er hätte es getan.« Wie wenig wusste er davon, dass derselbe Oberste weniger als 90 Meter von ihm entfernt stand. Da machen wir heute Abend unseren Fehler. Wir versuchen, die ganze Herrlichkeit und Christus weit zurück in ein anderes Zeitalter zu verlegen. Die Bibel sagt, er ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Er ist heute Abend genauso in diesem Gebäude, wie er damals in Galiläa oder in Jerusalem wandelte. Dieser gewaltige Oberste kam aus dem Zuhause von Zachäus heraus, und die Menschen warteten draußen auf ihn. Ein paar Minuten später hörte er einen Lärm, und der Lärm war verschiedenartig. Einer rief, »Hosianna, dem Propheten, der da kommt in dem Namen des Herrn! Gelobt sei der Prophet aus Galiläa, der Diener von Jehova!« Andere riefen, »Hinweg mit so einer Person! Wir wollen so etwas nicht in dieser Stadt hier!« Sie bewegten sich vorwärts. Einige von ihnen bewarfen ihn mit überreifen Früchten, während er durch das Tor hindurchschritt. Noch nie hatte er so etwas gehört, und deshalb fragte er, »Was ist da los? Wo kommt dieser ganze Lärm her? Was passiert denn hier?« Die Menschen drückten nach vorne. Nach einer Weile hörte er die Stimme von demselben Priester, der hinabgereist war, um die Vereinigung dazu zu bekommen, die Versammlung abzusagen. Er hörte ihn sagen, sie haben mir erzählt, dass du die Toten auferweckst. Nun, wir haben einen ganzen Friedhof voll da drüben auf dem Hügel. Lass uns sehen, wie du hinaufgehst und ein paar für uns auferweckst. Aber wisst ihr, er war unterwegs nach Jerusalem. Er ging hinauf, um gekreuzigt zu werden. Die ganzen Sünden der Welt lagen auf ihm. Er ging nach Jerusalem hinauf, um als Opfer geopfert zu werden. Sie verspotteten ihn und machten sich über ihn lustig. Ein paar von ihnen lobten ihn und ein paar von ihnen verfluchten ihn. Genauso wie es praktisch in jeder Versammlung ist, in welcher er sich befindet. Einige sind für ihn und einige sind gegen ihn. Aber es schien ihn nie gestört zu haben. Er hatte sein Angesicht immer darauf gerichtet, seinen Lauf zu vollenden. Und so ging er unerschütterlich weiter. Während er weiterging, schaute er in Richtung Jerusalem. 12 unbedeutende Männer hatten ihn dort umgeben und versuchten, die Massen von ihm fernzuhalten. Ein paar versuchten, ihn zu berühren. Andere wieder schrien und machten sich über ihn lustig und so weiter. Die Menschenmenge überrannte den alten blinden Mann fast. Er ist heute Abend derjenige, mit dem wir uns beschäftigen. Sie hatten ihn umgeworfen. Lasst uns denken, dass es dort eine nette junge Dame gab, die vorbeikam. Vielleicht war sie eine Schwester von unserer Rebekka aus unserer Geschichte von heute Morgen. Oder sie war eine an Christus Gläubige. Sie hatte gesehen, wie sie den alten Mann vor sich hergeschoben hatten und hatte gesehen, wie unfreundlich sie mit ihm umgegangen waren. Aber weil sie eine an Jesus Gläubige war, wurde sie dadurch freundlich. Das ist immer so. Es bewirkt, dass man sich um die Alten und um diejenigen, die bedürftig sind, kümmert. Der alte Bursche war umgeworfen worden. Sie hielt an, um ihm wieder aufzuhelfen. Er könnte vielleicht so etwas in dieser Richtung zu ihr gesagt haben. Junge Dame, ich kann dir anhand deiner Stimme sagen, dass du eine junge Dame bist. Ja, das bin ich. Stehe bitte auf, alter Mann. Kann es sein, dass man dich verletzt hat? Er fragte, warum ist da so ein Tumult? Warum herrscht hier so ein Durcheinander? Was ist denn da los? Sie erwiderte, nun, hast du nicht davon gehört, dass Jesus von Nazareth, der Sohn Davids, in der Stadt ist? Er geht hier vorbei, der Prophet aus Galiläa. Willst du behaupten, dass du nichts davon gehört hast? Nein, ich habe noch nie von ihm gehört. Nun gut, dann lass mich dir erzählen, was heute Morgen in der Stadt passiert ist. Kennst du Zachäus, den Besitzer des Restaurants? Ja, er ist schon immer ein Kritiker gewesen. Seine Frau war eine Gläubige. Heute Morgen war Zachäus oben in einem Baum, um zu beobachten, wie Jesus vorbeikommt. Wir alle wissen, dass er der Prophet ist. Und als er vorbeikam, hielt er an, schaute hinauf und rief Zachäus bei seinem Namen. Nie zuvor war so etwas in Jericho geschehen. Der alte Bettler wurde erleichtert. Er sagte, dann ist das die Erfüllung aus 5. Mose, Kapitel 18, Vers 15. Der Herr, unser Gott, wird euch einen Propheten erwecken wie Moses. Das muss er sein. Wenn er es ist, wo befindet er sich denn jetzt? Er steht nur etwa 90 Meter weiter die Straße hinab. Er dachte, dass er bereits an ihm vorbeigegangen wäre. Deshalb fing er an, laut zu schreien. Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner, erbarme dich meiner. O Sohn Davids, bevor du weiterziehst, erbarme dich meiner. Nun, körperlich gesehen konnte er, wegen diesem ganzen Tumult, niemals seine Stimme hören. Einige priesen ihn und segneten ihn, und andere verfluchten ihn. Wegen diesem ganzen Tumult hätte er ihn niemals hören können. Aber er war das Wort, und wenn eine Seele hinausschreit, so wie die Frau mit dem Blutfluss, die sein Gewand berührte, dann sagt die Bibel, dass er stehen bleibt. Die Bibel sagt, er aber stand still. Es stoppte ihn. Denk doch nur. Denk nur einmal darüber nach. Der Ruf eines Blinden, ein unbedeutender alter Bettler. und er trug die Sünden der Welt und hatte diese Last auf sich. Er ging nach Jerusalem, um ein Sündopfer zu werden. Trotzdem ließ ihn der Ruf einer einzigen menschlichen Seele anhalten und stillstehen. Er ist derselbe, gestern, heute und für immer. Ein Ruf wird ihn heute Abend genauso auf den Schauplatz bringen, wie es damals der Fall war. Oh, wie er doch derselbe bleibt. Ich erinnere mich daran, wie ich eines Abends von Dallas in Texas kam. Es ist schon einige Jahre her. Ich war in Memphis gestrandet. Die Fluglinie brachte mich dann dort in diesem berühmten Hotel unter, in dem Peabody Hotel. Sie sagten mir, dass sie mich am nächsten Morgen rechtzeitig anrufen würden, damit ich das Auto bekomme, um zum Flugzeug zurückzukommen. In der Nacht hatte ich gut geschlafen. Am nächsten Morgen stand ich auf und hatte ein paar Briefe geschrieben. Ich ging zur Post, um sie wegzuschicken. Ich ging also hinaus und ging die Straße hinab. Ganz plötzlich fühlte ich, wie er etwas sagte. »Halt an und gehe zurück.« Nun, ihr wisst, wie Menschen sich manchmal etwas einbilden. Ich dachte, gut, wahrscheinlich war das nur eine Einbildung. Ich ging ein wenig weiter. Etwas sagte noch einmal, halte an und gehe zurück. Gut, ich ging in eine Ecke, denn dort gab es ein großes Anglergeschäft an der Ecke. Und ich wusste nicht. Ich schaute mir die Angelschnüre und andere Sachen im Schaufenster an. Vielleicht stand ich etwas zu lange dort, und der Verkäufer vermutete, dass ich vielleicht eine dieser Angelschnüre kaufen wollte. Deswegen drehte ich mich einfach um und ging weg. Während ich immer schneller wegging, kam ich direkt wieder an dem Hotel vorbei. Dann ging ich zum Fluss hinunter, weit hinab. Ich weiß nicht, ich denke, ich würde den Platz heute Abend noch wiederfinden. Ich dachte, es wird schon spät, aber etwas. Glaubt ihr an die Führung Gottes? In Klammer, die Versammlung sagt Amen, Klammer zu. Und während ich so weiterging, wurde es spät. Ich wusste, dass ich mich beeilen muss, aber etwas sagte mir immer wieder, gehe weiter, gehe weiter. Als es dann schlussendlich schon zu spät war, um zurückzugehen und mein Flugzeug noch zu bekommen, dachte ich, gut, dann muss ich dieser Führung folgen. Ich sang dann nebenbei dieses kleine Lied, welches ich gelernt habe, als ich mit euch Pfingstlern zusammengekommen bin. Sie waren im Obersaal versammelt und beteten alle in seinem Namen und wurden mit dem Heiligen Geist getauft, und so kam die Kraft für den Dienst. Habt ihr jemals dieses Lied gehört? Ich bin so froh, dass ich sagen kann, dass ich einer von ihnen bin. Ich versuchte, das zu wiederholen und sagte, »Komm, mein Bruder«, trachte nach diesem Segen, der dein Herz von der Sünde reinigt. Während ich die Straße weiter so entlang ging, schaute ich, und dort stand eine typische, liebe Tante Shemima, die sich dort draußen an einen kleinen Zaun anlehnte. Es war ein kleines, angestrichenes Haus. Es sah aus wie eine weiß angestrichene Hütte. Sie lehnte sich über den Zaun. Sie hatte ein Herrenhemd um ihren Kopf gebunden. Ich hörte einfach auf zu singen und ging weiter. Ich wusste nicht, wo ich hingehen sollte. Er hatte nur gesagt, gehe immer weiter. Als ich ganz nahe an sie herankam, sah ich, dass sie irgendwie lächelte. Ich sah zu ihr herüber, drehte meinen Kopf und ging weiter. Sie sprach, guten Morgen, Parson. Nun, im Süden bedeutet Parson ein Prediger. Ich antwortete, »Guten Morgen, Tante.« Ich sah zurück und dachte, »Woher hat sie gewusst, dass ich ein Prediger bin?« Ich hatte keine Bibel oder so etwas dabei. Ich drehte mich um und fragte, »Woher wusstest du, dass ich ein Prediger bin?« Sie antwortete, »Ich wusste, dass du kommst.« Ich sagte, »Das klingt aber merkwürdig für mich.« Sie fragte, »Hast du jemals die Geschichte der sunamitischen Frau in der Bibel gelesen?« Ich antwortete, »Oh ja, meine Dame.« Sie sagte, »Weißt du, sie war unfruchtbar und konnte keine Kinder bekommen.« Ich antwortete, »Ja, meine Dame, ich kann mich an die Geschichte erinnern.« Sie erzählte, Sie hatte dem Herrn versprochen, dass sie das Kind auf jeden Fall für den Herrn aufziehen wird. Weißt du, ich war auch so wie diese Frau. Ich konnte keine Kinder bekommen. Mein Ehemann und ich hatte dem Herrn versprochen, dass ich es für ihn großziehen werde, wenn er mir ein Kind schenken würde. Er schenkte mir ein Baby. Ich zog den Jungen nach meinem besten Wissen auf, um dem Herrn zu dienen. Aber weißt du, er geriet in die falsche Gesellschaft und wurde krank. Der Arzt hat ihm alles verabreicht, was er nur konnte. Er hat alles bekommen, aber sein Blutwert ist schlecht. Es ist eine Geschlechtskrankheit, Syphilis. Ein Teil von seinem Blut läuft durch sein Herz wieder zurück. Sein Herz hat Löcher. Er liegt ohne Bewusstsein dort drin. Ein Arzt war vor 2 Tagen hier und hat gesagt, dass er nicht mehr aufwachen wird. Es wäre vorbei mit ihm. Sie sagte, ich kann das nicht verkraften, mein Kind so sterben zu sehen. Dann habe ich die ganze Nacht gebetet. Ich habe dem Herrn gesagt, wenn du mein Kind sterben lässt, du hast ihn mir geschenkt, aber ich möchte ihn sagen hören, dass er errettet ist, denn dann weiß ich, dass ich ihn wiedersehen werde. Ich betete, und ich betete das Gebet so wie die bereits erwähnte sunamitische Frau. Sie erzählte weiter. Ich legte mich schlafen und bekam einen Traum. Ich sprach zum Herrn. Du hast mir das Kind geschenkt. Ich bin so wie die sunamitische Frau. Aber wo ist dein Prophet? Er antwortete, schau doch, wer da kommt. Und ich sah einen Mann mit einem kleinen Hut, der seitlich bei ihm auf dem Kopf saß. Er trug einen grauen Anzug und kam die Straße herab. Sie sagte, das war heute Morgen um etwa 4 Uhr. Seitdem stehe ich hier. Er ist immer noch Gott. Er antwortet auf beiden Seiten. Ich sagte, mein Name ist Branham. Ich bete für die Kranken. Hast du jemals von meinem Predigtdienst gehört? Sie antwortete, nein, mein Herr, Prediger Branham, ich habe noch nie von dir gehört. Würdest du bitte hereinkommen? Ich ging hin, um das Tor zu öffnen. Das Haus hatte einen kleinen Zaun drumherum. An dem Tor hing eine Pflugschar, so wie es auch in Arkansas üblich ist. Das liegt ja gerade auf der anderen Seite des Flusses. So wisst ihr also, was das war. So öffnete ich also das Tor und ging hinein. Ich ging in das Haus hinein. Ich bin in Palästen von Königen gewesen, von 3 oder 4 Königen, dem König von England, König Gustav von Schweden und an vielen Plätzen. Ich ging hinein und betete mit ihnen. Ich denke, ich bin in einigen der vornehmsten Häuser in Hollywood gewesen. Aber ich fühlte mich nirgendwo willkommener als in diesem einen. Es war ein einfaches, kleines Zimmer oder 2 Zimmer. Es gab eine kleine Küche und ein kleines Schlafzimmer mit einem kleinen Polsterbett. Es gab keine anzüglichen Frauenbilder an den Wänden, aber es gab eine Tafel dort, auf welcher stand: Gott segne unser Haus. Ich sah mich um, und dort lag ein gewaltig großer Negerjunge. Er sah aus wie ein 18 Jahre alter, großer, starker, gesunder Junge. Er hatte das Betttuch in seiner Hand und sagte immer, Ich fragte, was ist denn los mit ihm? Sie antwortete, er denkt, dass er sich draußen auf dem dunklen Meer befindet und verloren ist. Er sagt immer wieder, dass er draußen auf dem Meer verloren ist und dass er seinen Weg nicht mehr finden kann. Er denkt, dass er ein Boot rudert. Er macht das schon seit 2 oder 3 Tagen so. Ich kann ihn einfach nicht so sterben lassen. Wirst du für ihn beten? Ich antwortete, ja, meine Dame. Ich fing an, über Heilung zu sprechen. Aber daran war sie nicht interessiert. Sie wollte ihn nur sagen hören, dass er gerettet ist. Das ist alles, woran sie interessiert war, dass er errettet ist. Ich sagte, dass er... Sie ging hinüber, nahm seinen Kopf, zog ihn an sich, küsste ihn auf die Wange und sagte, Gott segne Mamas Baby. Ich stand dort, schaute mir das an und dachte, Oh ja, darum geht es. Egal wie viel Schande er über die Familie gebracht hat, wie weit er sich entfernt hat, egal in welchen Schwierigkeiten er steckt, er ist immer noch Mamas Junge. Ich dachte, die Bibel sagt, eine Mutter mag ihren Säugling vergessen, aber ich kann euch nicht vergessen. Du bist, wie groß doch diese Liebe ist. Eure Namen sind in meine Handflächen eingezeichnet. In Klammer, Jesaja 49, 15 und 16. Klammer zu. Sie küsste ihn. Wir knieten nieder. Ich kniete mich an das Fußende des Bettes. Ich legte meine Hände auf seine Füße. Sie waren heiß und klebrig. Ich fragte, »Tantchen, willst du zuerst beten?« »Oh, mein Freund, ich erkannte sofort, dass ich schon vorher mit ihm geredet hatte.« »Oh, was für ein Gebet hatte sie an Gott gerichtet?« Dann fragte sie, »Willst du jetzt beten?« Ich antwortete, »Ja, meine Dame.« Ich sprach, »Himmlischer Vater, ich bin mindestens eine Stunde zu spät dran für das Flugzeug. Du hast mir gesagt, dass ich hier herabkommen soll, und ich bin gegangen. Ich weiß nicht, ob es das ist, wo du mich hinhaben wolltest oder nicht, aber hier habe ich angehalten. Wenn du mich geschickt hast, um für diesen Jungen zu beten.« Ungefähr zu der Zeit rief er, »O Mama!« Sie fragte, »Was möchte Mamas Baby denn?« Er sagte, »Es wird hell im Zimmer.« Etwa 5 Minuten später saß er aufrecht im Bett. Ich eilte hinaus und ging wieder zurück. Ich dachte, »Gut, ich kann nur ein Taxi nehmen. Das ist die einzige Möglichkeit. Dann muss ich einen Tag lang warten und wann immer ich ein anderes Flugzeug bekomme.« Gerade als ich zum Flugsteig kam, etwa gute 2 Stunden zu spät, hörte ich die Durchsage. »Letzter Aufruf für Flug Nummer 67 nach Louisville, Kentucky.« Was war das? Wieso? Die Allmacht Gottes. Das Gebet und der Glaube dieser armen, kleinen, unbedeutenden Negerfrau ließ dieses Flugzeug zwischenlanden und hielt es dort fest. Er ist derselbe Gott, der anhalten und sich bei den Mauern von Jericho zu einem blinden Bettler umdrehen konnte. Er ist derselbe Gott, gestern, heute und für immer. Es ist der Glauben, der das bewirkt. Er möchte, dass ihr es glaubt. Nebenbei noch, etwa 2 Jahre später reiste ich mit dem Zug dorthin durch, um nach Phoenix zurückzureisen. Wisst ihr, sie verlangen von einem so viel für diese belegten Brote, und deshalb versuche ich immer bei einem Bahnhof auszusteigen und mir ein paar Hamburger zu besorgen, eine ganze Tüte voll. Diese reichen mir dann aus, bis ich aussteige. Sie verlangen 75 Cent von einem für ein kleines, belegtes Brot, welches so dünn geschnitten ist, dass es nur eine einzige Seite hat. Nun, es ist einfach schrecklich. Ich stieg schnell in Memphis aus. Falls jemand schon einmal in Memphis gewesen ist, dann wisst ihr, wie der Zug dort auf der Drehscheibe wendet. Ich stieg aus und rannte dort zu einem Hamburgerstand. Ich hörte jemanden rufen. »Hallo, Prediger Branham!« Ich sah mich um, und da stand ein Gepäckträger mit erhobenem Haupt. Ich antwortete, »Hallo, Junge!« und wollte wieder gehen. Er fragte, »Du kennst mich nicht mehr, nicht wahr?« Ich antwortete, »Nein, ich glaube nicht, dass ich dich kenne.« Er sagte, »Weißt du, eines Tages kamst du zu uns nach Haus. Meine Mama war draußen gestanden, und du hast ihr auf den nassen Rücken geklopft. Ich fragte, »Du bist doch nicht dieser Junge!« Er rief, »Doch, ich bin es. Ja, ich bin dieser Junge. Ich bin nicht nur geheilt, sondern seitdem bin ich auch errettet.« Ja, so war das. Oh, erstaunliche Gnade! Derselbe Gott, den ein blinder Bettler stoppen konnte. Eine unbedeutende, kleine Negerfrau konnte ein Flugzeug stranden lassen durch ihre Gebete und ihren Glauben an Gott. Sie glaubte es. Jesus stand still. Das Angesicht dieses blinden Bettlers stoppte ihn direkt in seinem Schritt. Ich würde gerne ein paar Abende haben, um über dieses Thema zu predigen. Und dann stand Jesus still. Aber dort stand er und sprach: Bringt ihn her. Amen. Ich las vor einiger Zeit eine Geschichte über den blinden Bartimäus, als ich mich mit dem geschichtlichen Hintergrund der Bibel befasste. Wahrscheinlich ist es nur eine Legende, aber es heißt darin, dass er schon immer an göttliche Heilung glaubte. Egal, was die Priester sagten, glaubte er dennoch daran. Es hieß darin, dass er ein verheirateter Mann war. Er hatte eine Frau und ein kleines Mädchen, welches er noch nie gesehen hatte. Sie war damals etwa in dem Alter von 16 Jahren. Er hatte sie noch nie gesehen. Es wurde darin erzählt, was er für ein... Wisst ihr, man muss immer ein klein wenig etwas anderes haben wie der andere Bursche, wenn man bettelt, denn sonst kann man nicht die Aufmerksamkeit der Leute auf sich ziehen. In Indien lassen sie eine Kobra von einem dieser kleinen Mungos töten. Oder sie tun andere Sachen, womit sie die Aufmerksamkeit bekommen können. Ich habe gesehen, wie ein Affe einen Stock nahm und damit einen Ball auf der Straße entlangrollte und andere Dinge machte, um die Aufmerksamkeit zu bekommen. Dann gibt man ihnen Geld dafür. Es hieß, dass Bartimäus zwei kleine Turteltauben hatte, die übereinander Saltos in der Luft vollführten. Sie unterhielten damit die Leute, die Touristen, und diese gaben ihm dann Geld dafür. In der Geschichte hieß es, dass seine Frau schwer krank wurde. Sie hatten den Arzt gerufen, und der Arzt sagte: »Bartimäus, es gibt nichts mehr, was ich für Sie tun könnte. Ich kann das Fieber nicht senken.« Es wurde erzählt, dass er sich seinen Weg um die Wand herum ertastete, aus dem Haus hinausging und rief: »Jehova, ich liebe dich, ich glaube dir, ich besitze nichts, was ich dir opfern könnte. Ich habe hier zwei kleine Turteltauben, mit denen ich meinen Lebensunterhalt verdiene. Wenn du nur meine Frau am Leben lässt, um mir dabei zu helfen, mein Kind großzuziehen. Ich bin blind, ich kann nicht sehen. Wenn du doch nur meine Frau gesund werden lässt, damit sie mir helfen kann, dann werde ich dir versprechen, dass ich morgen ein großes Opfer bringen werde. Ich werde meine kleinen Turteltauben hinaufbringen und sie als Opfer darbringen.« Die Geschichte erzählt, dass seine Frau gesund wurde. Er nahm die Turteltauben und opferte sie. Einige Zeit später wurde sein kleines Mädchen krank. Auch sie befand sich am Rande des Todes. Deswegen ging er wieder hinaus und betete. Er sprach: »Jehova, ich habe nichts mehr, was ich geben kann, aber ich habe noch mein Lamm.« Zu jener Zeit wurde der Blinde von einem Lamm geführt, so wie es heutzutage der Blindenhund macht. Sie wurden dazu trainiert, die Blinden zu führen. Er besaß ein Lamm, welches ihn zu seiner Stelle führte, an welcher er bettelte. Er sagte: »Jehova, das Einzige, was ich noch habe, ist dieses Lamm. Wenn du doch nur mein kleines Mädchen am Leben lässt. Ich habe sie noch nie gesehen, aber sie ist mir so ein Trost, wenn ich ihre Haare mit meinen Händen streichle. Sie liebt mich und ich liebe sie. Jehova, wenn du sie am Leben lässt, dann werde ich dir mein Lamm als Opfer darbringen.« Sein Mädchen wurde gesund. Hier kam er also mit dem Lamm zum Tempel. Der Priester kam auf seinen Balkon heraus und fragte: »Blinder Bartimäus, wo gehst du heute Morgen hin?« Er antwortete: »Ich gehe zum Tempel, um dieses Lamm als Opfer darzubringen.« Er sagte: »O blinder Bartimäus, das kannst du nicht tun. Ich werde dir etwas Geld geben, dann gehst du zu den Ställen, kaufst dir ein Lamm und opferst das dafür.« Er erwiderte: »Ich habe Gott nicht ein Lamm versprochen, ich habe Gott dieses Lamm versprochen.« Er sagte: »Aber blinder Bartimäus, du kannst dieses Lamm nicht opfern, denn dieses Lamm ist dein Augenlicht.« Er antwortete: »Wenn ich meinem Versprechen Jehova gegenüber gehorche, dann wird er ein Lamm für meine Augen bereithalten.« An diesem kalten Oktobermorgen hatte er ein Lamm für die Augen des blinden Bartimäus bereitet. Er sprach: »Bringt ihn hierher.« Er legte ihm seine Hände auf seine Augen, und dieses vorbereitete Lamm Gottes öffnete dann seine Augen. Freunde, wisst ihr, es könnte noch viel mehr zu dieser Geschichte über ihn hinzugefügt werden. Zum Beispiel, wie er zur Kreuzigung ging. Aber das werden wir später einmal behandeln. Wisst ihr, dass dasselbe Lamm auch heute Abend für eure Augen bereitsteht? Dasselbe Lamm ist heute Abend hier. Gott hat es bereitet. Er hat kein anderes und wird auch nie ein anderes haben. Dieses ist Gottes vorbereitetes Lamm. Glaubt ihr das? In Klammer, die Versammlung sagt Amen. Klammer zu. Ich habe auf meine Uhr geschaut. Es sind nur noch 20 Minuten bis 22 Uhr. Ich wollte versuchen, um 21 Uhr Schluss zu machen, um dann um 21.30 Uhr zur normalen Zeit hinauszukommen. Aber lasst uns einen Augenblick unsere Häupter beugen. Ich möchte, dass jetzt jedes Auge geschlossen ist und eure Häupter gebeugt sind. Seid einen Augenblick ganz ehrfürchtig. Der Bettler schrie, »O Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner!« Und er wollte nicht stillehalten. Er muss seine Aufmerksamkeit erregt haben. Glaubt ihr heute Abend nicht auch, dass unser Ruf ihn genauso auf den Schauplatz rufen wird? Damals war es so. Warum sollte es nicht wieder so sein? Während ihr jetzt eure Häupter und eure Herzen beugt, möchte ich, dass ihr zu ihm ruft. Jesus, nennt ihn nicht den Sohn Davids, denn für euch ist er nicht der Sohn Davids, er ist der Herr. Herr Jesus, erbarme dich meiner. Öffne meine blinden Augen. Ich habe von diesem Prediger, der heute Abend bei uns ist, gehört, dass du verheißen hast, dich selbst dem Samen Abrahams in den letzten Tagen sichtbar werden zu lassen, in der Weise, wie du es bei Abraham und seinem Samen aus jener Zeit tatst. Du hast es verheißen, du bist das Wort. In den letzten paar Abenden habe ich merkwürdige Sachen beobachtet. Er sprach in Johannes Kapitel 14, Vers 12: Wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue. Die Frau berührte sein Gewand und er wusste, was ihr Problem war. Es kam daher, weil sie so viel Glauben aufbrachte. Woran? Zu glauben, dass er es ist. Seine Verheißung für das, was sie getan hatte. Er verkündete, dass sie gesund ist. Er sagte, dein Glauben hat dich geheilt. Bei dem blinden Mann am Tor von Jericho war es dieselbe Sache. Heute Morgen war es ein Mann in dem Baum, dem seine Sünden vergeben wurden. Sprich, O Lamm, öffne meine blinden Augen, damit ich erkennen möge, dass ich in seiner Gegenwart stehe, dass er hier ist. Du hast gesagt, wo immer zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich in ihrer Mitte. Öffne meine blinden Augen und sei mir gnädig, O Lamm Gottes. Während ihr dieses betet und es noch irgendeinen Zweifel in euren Gedanken gibt, irgendwo irgendein Zweifel gewesen ist. Wir befinden uns jetzt auf dem Höhepunkt einer großen Heilungsversammlung. Wenn es irgendeinen Zweifel darüber gegeben hat, möchtest du ihn dann nicht jetzt bitten, es dir wie Schuppen von den Augen fallen zu lassen, damit du es klar erkennen kannst? In diesen wenigen Abenden habe ich aus ganzem Herzen versucht, euch verstehen zu lassen, dass er der Gemeinde sein letztes Zeichen gibt, bevor er sich den Juden zuwendet. Die Heidenbraut wird gerufen. In Klammer. Jemand spricht in Zungen und gibt dann eine Auslegung. Klammer zu. Amen. Nun, wenn ich das richtig verstanden habe, dann hat der Heilige Geist geredet und danach die Auslegung geschenkt, während du gebetet hast. Gott gibt euch eine Einladung. Wie viele hier möchten gerne, dass Gottes vorbereitetes Lamm eure Augen öffnen soll, damit ihr ihn jetzt hier gegenwärtig sehen könnt? Möchtet ihr bitte eure Hand erheben und sprechen? Gott, öffne meine blinden Augen. Nimm mir meinen Schleier vom Herzen weg, Herr, damit ich es verstehen möge. Und wie wird er sich bekannt machen? Wie werden wir ihn erkennen? Durch seine Natur, durch das, was er tut, und durch seine Werke. Er sprach, Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Nun, die Reben tragen die Frucht, nicht der Weinstock. Der Weinstock versorgt die Reben mit Energie. Wenn die Rebe jemals etwas hervorbringt oder ein Weinstock eine Rebe hervorbringt, dann trägt sie Weintrauben. Der nächste Weinstock oder vielmehr die nächste Rebe an diesem Weinstock kommt hervor und trägt Weintrauben. Wenn die erste Gemeinde, die aus diesem Weinstock kam, eine pfingstliche Gemeinde mit allen Gaben war, dann wird die nächste Rebe, die hervorkommt, danach ebenso ein neues Buch der Apostelgeschichte schreiben. Das ist das, was sie in den Tagen der Apostel hatten, und das apostolische Zeitalter hat niemals aufgehört. Petrus sagte am Tag von Pfingsten: Tut Buße, und ein jeder von euch werde getauft auf den Namen Jesus Christus, zur Vergebung der Sünden, und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch ist die Verheißung und euren Kindern und allen, die in der Ferne sind, so viele irgend der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Solange Gott immer noch ruft, geht das apostolische Zeitalter auch noch weiter. Denn die Verheißung, wie sie damals gegeben wurde, gilt euch und euren Kindern und allen, die in der Ferne sind, so viele irgend der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Herr, öffne unsere Augen, lass uns das vorbereitete Lamm sehen. Du hast verheißen, dass du dich in den letzten Tagen selbst offenbaren wirst, so wie du es in Sodom getan hast, als der Sohn des Menschen geoffenbart wurde. Wir beten darum, Gott, dass du es jetzt gewähren wirst. Wir sind deine Untergebenen, Herr. Wir sind deine Reben. Wir sind nicht würdig. Wir sind nicht würdig, dich um irgendetwas zu bitten. Aber wenn wir darüber nachdenken wollten, dann würden wir so gering sein und so übel. Aber Herr, wenn ich dann dort hinaufschaue und sehe, dass es dort ein Lamm gibt, welches für mich bereitet ist, dann sieht Gott nicht mich, sondern er sieht mein Lamm. Ich weiß, dass an diesem Lamm nichts verkehrt ist. Es ist bereits angenommen worden. Herr, lass das Wort Gottes sich jetzt selbst heute Abend in unserer Mitte manifestieren, damit der Glaube von diesem Bartimäus sichtbar wird und von jedem anderen von ihnen. Von den Frauen, die an Blutfluss litten und was immer es noch war, und dem von Simon Petrus und den verschiedenen anderen, die hier sind, und von denen, die bedürftig sind, und von denen, die wie Zachäus auf dem Baum waren. Mache dich selbst durch menschliches Fleisch sichtbar, Herr. Lass dein Wort heute Abend unter uns lebendig werden, damit wir wissen und erkennen, dass du Gott bist. Möge jedem blinden Auge das Verständnis geöffnet werden, Herr. Möge jeder einzelne von ihnen geheilt werden, wenn diese gewaltige Heilungsversammlung beginnt. Alle diese kleinen Kinder und die Menschen auf Krücken, egal, um was es sich auch immer handelt, es gibt einige mit weißen Blindenstöcken. Mögen sie in der Lage sein, so wie der blinde Bartimäus, von hier hinauszugehen, denn er erhielt sein Augenlicht zurück. Gewähre es, Vater. Wir bitten es in dem Namen von Jesus Christus. Amen. Jetzt haben wir gebetet, und jetzt solltet ihr ernsthaft und beruhigt glauben. Diese kleine Geschichte ist entweder die Wahrheit oder sie ist nicht die Wahrheit. Christus ist derselbe gestern, heute und für immer. Nun, wie würdet ihr ihn erkennen? Was wäre, wenn jetzt irgendein Mann hierher kommen würde, der ein Gewand trägt, seinen Bart und seine Haare so hat, wie ein Künstler ihn malte, mit Nägelmalen an seiner Hand und das Blut an seinem Gesicht herablaufen würde? Das wäre nicht Jesus. Nein, er sitzt zur rechten Hand der Herrlichkeit Gottes. Wenn er kommt, dann wird sich jedes Knie beugen und jede Zunge bekennen. Aber wie würdet ihr ihn erkennen? Jeder Heuchler kann sich einfach selbst so anmalen und so handeln. Gewiss, aber wie wirst du ihn erkennen? Er wird erkannt, wenn du seine Natur siehst, sein Wort sichtbar gemacht, und wenn es dasselbe tut, was es schon immer getan hat, dann weißt du, dass er es ist. Stimmt das? Die Werke, die ich tue. Glaube ihm jetzt einfach nur. Komm, lass jetzt deinen Verstand nicht müde werden. Tut das nicht. Komm nicht planlos zu Gott. Indem du darüber nachdenkst, kommst du mit seinem Wort zu ihm. Du stellst das Wort vor dich und sprichst. Herr, du hast die Verheißung gegeben. Ich habe dich darum gebeten, meine Augen zu öffnen. Lass den Herrn Jesus heute Abend durch meinen Glauben anhalten. Möge er sich zu mir wenden und mir etwas sagen, so wie die Frau es vor vielen Jahren tat. Glaube mit deinem ganzen Herzen. Nun, soweit ich es in der Zuhörerschaft sehen kann, gibt es nicht eine Person, die ich kenne. Ihr seid mir alle fremd. Manchmal denkt ihr, dass es nur die Menschen sind, die hier vorne stehen, die etwas empfangen. Nein, nein, mich kümmert es nicht, wo du bist. Glaube einfach nur. Mich stört es nicht, wo es im Gebäude ist. Er weiß, wer du bist und wo du dich befindest. Schaut jetzt zu, ob er derselbe ist, gestern, heute und in Ewigkeit, ob euer Glaube ihn stoppen lassen kann, wie es bei Bartimäus war. Du brauchst kein Bettler zu sein. Du brauchst nicht so hinauszuschreien, wie er das tat. Der Schrei hat ihn nicht gestoppt. Das hat er gar nicht gehört. Es war der Glauben, der ihn gestoppt hat. Dein Glauben. Er hat nicht gesagt, dein Schrei hat dich geheilt. Dein Glaube hat dich geheilt. Seht ihr? Dein Glaube hat dich geheilt. In Ordnung. Der Herr sei gelobt. Ich frage mich, ob dieser Prediger, der dort sitzt, der ältere Bruder, der schon seit 65 Jahren predigt, mir einen Gefallen tun würde. Würdest du das tun, mein Herr? Lege deine Hand auf diese Frau, welche direkt neben dir sitzt, und das Herzleiden wird sie verlassen. In Ordnung. Das war es. Glaubst du das, Schwester? In Ordnung. Das war alles. Was hat sie berührt? Ich habe sie noch nie zuvor gesehen, aber es geschah. Wenn du glauben kannst. Glaubt ihr jetzt? In Klammer, die Versammlung sagt Amen. Klammer zu. Ist das ein Beweis für ihn? Sind eure Augen geöffnet? Dann schau zu ihm. Er ist wunderbar, der mächtige Eroberer. Es gibt nichts, kein Glaubensbekenntnis, keine Denomination, keinen Wissenschaftler, nichts, was ihn aufhalten kann. Er ist Gott. Amen. Ich fordere jede Person hier drinnen heraus, das zu glauben, dass er jetzt gegenwärtig ist. Wie viele haben jemals dieses Bild von dem Engel des Herrn in der Zeitung gesehen, das sie in Washington haben? Er steht jetzt gerade hier auf dieser Plattform. Das stimmt. Ich weiß, dass er hier ist. Ich weiß es. Ich bin kein Fanatiker. Ich bin weit davon entfernt. Ich sage euch die schriftgemäße Wahrheit. Glaubt es und seht zu, was passiert. Jetzt passiert es schon wieder. Diese kleine, farbige Dame, die dort draußen am Ende sitzt und sich umschaut. In Wirklichkeit möchte sie, dass Gott ihr einen Gefallen tut. Sie ist eine Predigerin und sie betet darum, dass Gott ihr in ihrem Predigtdienst hilft. Stimmt das, meine Dame? Erhebe deine Hand, wenn das stimmt. Ich habe sie noch nie gesehen. Sie ist genauso eine Fremde für mich wie diese kleine, farbige Frau, die damals zu jener Zeit in Tennessee war. Dort ist ein Mann. Ein farbiger Mann sitzt dort und schaut dich an und ist dadurch ganz überwältigt. Glaubst du mir, Gottes Diener zu sein, mein Herr? Tust du es? Diese Frau berührte dich genauso wie sie, welche sagten, sei gutes Mutes. Nicht ich rufe dich, sondern er ruft dich. Wenn du das von ganzem Herzen glaubst, dann wird dich diese Zuckerkrankheit verlassen. Glaubst du das? Amen. In Ordnung, dann kannst du es bekommen. Amen. Preis sei dem Herrn. Das war es. Was hat er berührt? Mich hat er überhaupt nicht berührt. Er hat ihn berührt. hier sitzt ein junger, weißer Mann. Er sitzt dort und schaut mich an. Er hat ein tiefes Verlangen in seinem Herzen. Ich kenne dich überhaupt nicht, aber du hast ein Verlangen nach der Taufe mit dem Heiligen Geist. Das stimmt. Glaubst du das? Glaube und du wirst es empfangen. Glaubst du das, junger Mann? In Ordnung, dann kannst du es empfangen, wenn du es glaubst. Hier hinten ist eine kleine Frau. Sie leidet. Es geht um ihren linken Arm. Ihr Arm war gebrochen. Der linke Arm hat einen Knoten. In ihrem rechten Arm hat sie eine Nervenentzündung und Rheuma. Sie wird es verpassen. Frau Council, glaubst du das von ganzem Herzen? Glaubst du, dass Gott dich... Du bist geheilt. Jesus Christus macht dich gesund. Ich habe die Frau noch nie in meinem Leben gesehen oder von ihr gehört. Jehova weiß, dass es die Wahrheit ist. Amen. Hier sitzt eine kleine, farbige Frau. Sie leidet an Komplikationen und an vielen Sachen. Eine Sache ist, dass du Probleme mit deinen Augen hast. Nicht, weil du eine Brille trägst, sondern deine Augen werden einfach schlechter. Du hast Arthritis. Wenn das stimmt, dann winke mit deiner Hand. Du hast auch Schmerzen in deiner Brust. Stimmt das? Winke mit deiner Hand. Du hast auch ein Magenleiden. Wenn das stimmt, dann winke mit deiner Hand. Glaubst du, dass er dich gesund machen wird? Glaubst du, dass Gott mir sagen kann, wer du bist? Edna Gerald. Wenn du von ganzem Herzen glaubst, glaube es, und du kannst deine Heilung haben. Amen. Glaubt ihr, dass er dasselbe ist, gestern, heute und in Ewigkeit? In Klammer. Die Versammlung sagt Amen. Klammer zu. Wie steht es mit dieser Frau, die hier am Ende sitzt, in der zweiten Reihe? Sie schaut mich direkt an. Sie hat Probleme mit ihren Füßen. Glaubst du, dass Gott deine Füße heilen wird? Wenn du es tust, dann erhebe deine Hand. Ich kenne sie nicht. Ich habe sie noch nie gesehen. Wie steht es mit der Dame direkt neben ihr? Schau hierher, Schwester. Glaubst du mir von ganzem Herzen, Gottes Diener zu sein? Du hast eine Nervenentzündung, welche dir zu schaffen macht. Wenn das stimmt, dann winke mit deiner Hand. Jetzt kannst du geheilt sein. Die Dame, welche direkt neben ihr sitzt, glaubst du es aus deinem ganzen Herzen? Du leidest auch. Glaubst du, Gott kann mir sagen, was deine Schwierigkeit ist? Nierenleiden. Wenn das stimmt, dann winke mit deiner Hand. Die Dame, die neben ihr sitzt, glaubst du? Du hast ein Nervenleiden und leidest an deinen Augen. Wenn das stimmt, dann winke mit deiner Hand. Die nächste Dame neben ihr, glaubst du, Schwester? Du hast einen Schatten über dir. Du hast Magenleiden. Es ist Magenkrebs. Glaubst du, dass Gott dich geheilt hat? Amen. Glaubt ihr? Können eure Augen geöffnet werden? Könnt ihr glauben, dass er der Sohn Gottes ist? Wenn ihr das also tut, dann steht alle auf und nehmt ihn an. Glaubt es von ganzem Herzen, dass er derselbe ist, gestern, heute und für immer. O Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Gehe nicht vorbei, o Heiland. Hör meines Herzens Schrei, da du anderen Gnad erzeigest. Gehe nicht an mir vorbei. Du, die Quelle all meines Trostes, mehr als das Leben für mich. Wen habe ich auf der Erde neben dir? Oder wen habe ich im Himmel außer dir? Was ist geschehen? Euer Glaube, so wie der von dem blinden Bettler, hat ihn auf den Schauplatz gerufen. Amen. Glaubt ihr das? In Klammer. Die Versammlung sagt Amen. Klammer zu. Oh, es ist gar nicht nötig, eine Gebetslinie aufzustellen. Wie viele glauben sowieso, dass sie geheilt sind? Erhebt eure Hand und preist ihn. Amen. Ihr seid geheilt. Jesus Christus ist in unserer Mitte, derselbe eine, der durch Jericho hindurchkam und der Zachäus mit Namen kannte und der Bartimäus kannte. Derselbe Herr Jesus ist heute Abend in der Gestalt des Heiligen Geistes hier. Er tut dieselben Dinge, die er damals tat. Er beweist unfehlbar, dass er derselbe ist, gestern, heute und in Ewigkeit. Lasst euch nicht von Glaubensbekenntnissen, von Theologien und Kältewellen abhalten. Ihr seid in der Gegenwart von Jesus Christus, der sich unter euch sichtbar gemacht hat. Amen. Ich glaube das von ganzem Herzen. Amen. Nehmt eure Heilung an und sagt: Preis dem Herrn, ich nehme es an. Lasst uns jetzt einen Lobpreis für ihn singen. Ich liebe ihn, ich liebe ihn. Liebt ihr ihn? In Klammer, die Versammlung sagt Amen. Klammer zu. Er liebte mich zuerst. Liebt ihr ihn? Ich lieb ihn. In Klammer, bete ihn jetzt in seiner Gegenwart an. Ihr wisst, dass er hier sein muss. Klammer zu. Lieb ihn, denn er liebte mich zuerst und brachte mir Erlösung auf Golgatha. In Klammer, das bedeutet auch Heilung. Das ist auch ein Teil eurer Errettung. Wo hat er das getan? Auf Golgatha, am Kreuz von Golgatha, mit unserem ganzen Herzen. Klammer zu. Ich lieb ihn, ich lieb ihn. In Klammer, meint es wirklich so. Betet ihn an. Klammer zu. Denn er liebte mich zuerst und brachte mir Erlösung auf Golgatha. Oh, liebt ihr ihn nicht? In Klammer, die Versammlung sagt Amen. Klammer zu. Schüttelt jemandem die Hand und sprecht: Preis dem Herrn. Ihr liebt einander und ihr liebt ihn. Dreht euch einfach um, schüttelt jemandem die Hände und sprecht: Preis dem Herrn. Wir sind froh, hier zu sein, Bruder, froh darüber, dass wir uns in der Gegenwart des Herrn Jesus befinden. Amen, Amen, wunderbar. Oh, Paulus sagte: Wenn ich singe, dann singe ich im Geist. Lasst uns noch einmal im Geist anbeten. Lasst uns im Geist singen. Ich lieb ihn, ich lieb ihn, denn er liebte mich zuerst und brachte mir Erlösung auf Golgatha. Oh, liebt ihr ihn nicht? Ist er nicht wunderbar? Singt, oh wunderbar, wunderbar, Jesus ist der Herr. Wunderrat, starker Gott, Friedefürst ist er. Rettet mich, schützet mich vor der Sünde Macht. Wunderbar ist Jesus, der mir Sieg gebracht. O wunderbar, wunderbar, Jesus ist der Herr. Wunderrat, starker Gott, Friedefürst ist er. Rettet mich, schützet mich vor der Sünde Macht. Wunderbar ist Jesus, der mir Sieg gebracht. Was könnte gerade jetzt in so einer Gegenwart Gottes geschehen? Einstmals war ich verloren, jetzt wurde ich gefunden und bin frei von Verurteilung. Jesus schenkt mir Freiheit und völlige Erlösung, rettet mich und bewahrt mich vor aller Sünde und Schande. Wunderbar ist mein Erlöser, Preis sei seinem Namen. Oh, lasst es uns so singen, wie wir es meinen. Oh, wunderbar, wunderbar, Jesus ist der Herr. Wunderrat, starker Gott, Friedefürst ist er. Rettet mich, schützet mich vor der Sünde Macht. Wunderbar ist Jesus, der mir Sieg gebracht. Oh, bewirkt das nicht auch etwas an euch? Es reinigt einen im Inneren. In Klammer, die Versammlung jubelt. Klammer zu. Gemeinschaft. Oh, was für ein Gefühl. Ich würde das nicht für alles Geld eintauschen, welches du mir anhäufen könntest, gegen nichts. Wirf es weg und gib mir Jesus. O, du meine Güte! Jawohl, Gemeinschaft! O, wie süß ist das, auf diesem Pilgerpfad zu wandeln und sich auf den ewigen Arm zu stützen, zu wissen, dass er hier ist. O, Liebe auf den ersten Blick! Etwas in uns, das hinausruft. Oh, etwas wie ein, als wenn man den Deckel von einem sprudelnden Brunnen abnimmt. Das Wasser sprudelt nur so heraus. Je mehr es heraussprudelt, desto kühler und frischer wird es. Amen. Oh, er ist wunderbar. Ist er das nicht? In Klammer, die Versammlung sagt Amen, Klammer zu. Ich liebe ihn, ihr nicht auch? In Klammer, Amen. Oh, du meine Güte, liebt ihr einander? In Klammer, die Versammlung sagt Amen. Ihr Methodisten, schüttelt jetzt den Pfingstlern die Hände und den Baptisten und seid ganz freundlich zueinander. Wenn ihr das nicht tun könnt, dann liebt ihr ihn nicht. Das stimmt, denn sie lieben ihn und ihr liebt ihn. Und er hat euch mit euren sonderbaren Eigenschaften angenommen und er hat die anderen angenommen. Lasst uns jetzt deswegen übereinstimmen. Oh, ist er nicht wunderbar? In Klammer, Amen. Wir glauben es von ganzem Herzen. Oh, lass es uns noch einmal singen, dieses wunderbare alte Lied der Gemeinde. Ich lieb ihn, ich lieb ihn. Ich kann das gar nicht oft genug sagen, denn er liebte mich zuerst. Er liebte mich, einen armen, absichtlich blinden, sündenliebenden, elendigen Sohn eines Trinkers aus der Gosse. Und er reichte mir einfach durch seine Gnade seine Hand. Ich hatte nichts damit zu tun. Er erwählte mich. Ja. Wie konnte das geschehen? Wie kann ein Unkraut in Weizen verwandelt werden? Es benötigt die Kraft Gottes. Amen. Ich liebe ihn. Oh, ich fühle mich gerade jetzt selber religiös. Ich fühle mich gut. Ich weiß, dass er hier ist. Er ist es. Er hat es verheißen. Er ist hier in unserer Mitte. Wie sehr liebe ich ihn. Er ist wunderbar. Es lässt einen gut fühlen. Wir wissen, dass wir nicht darüber grübeln müssen. Er ist hier und weist sich selbst in dem Wort aus, so wie er es immer tat. Deshalb ist er es und nicht irgendein Glaubensbekenntnis, nicht irgendeine geheimnisvolle Sache, sondern der lebendige Gott selbst. Wie macht er sich selbst bekannt? Nicht unten in Sodom, sondern dem Abraham und jetzt dem Samen Abrahams nach ihm. Und das zeigt, dass wir der Same Abrahams sind. Amen. O, du meine Güte, ich fühle mich gerade jetzt richtig gut. Ich lieb ihn. In Klammer. O, was für ein Regen des Segens. Klammer zu. Ich lieb ihn, denn er. In Klammer. Denk doch nur, bevor du ihn liebtest, liebte er dich. Klammer zu. Herr Jesus, gewähre die Heilung dieser Menschen, Vater, dass sie geheilt werden mögen, jeder einzelne von ihnen. In dem Namen von Jesus Christus bete ich, Herr, zu deiner Ehre. Amen. Auf Golgatha. O, lasst uns jetzt unsere Häupter beugen, lieblich und stille. Wisst ihr, wir sind sowieso nur Kinder. Wir sind Gottes Kinder. Habt ihr jemals darauf geachtet, wie frei ein Kind sich fühlt, wenn es bei seinen Eltern ist? Seine Eltern passen auf das Kind auf. Lasst es uns summen. In Klammer, Bruder Brenham fängt an zu summen. Ich lieb ihn. Klammer zu. Ihn hier stehen zu sehen, die große Feuersäule. Er sprach, ich komme von Gott und ich gehe zu Gott. Er war der Logos, der mit Moses in der Wüste gewesen ist, die Feuersäule. Er starb auf Golgatha und ist wieder auferstanden. Als Saulus auf seinem Weg nach Damaskus war, streckte dieselbe Feuersäule ihn nieder. Er fragte, »Wer bist du, Herr?« Er antwortete, »Ich bin Jesus.« Er kam von Gott und er ging zu Gott. Er wies sich bei uns aus durch einen wissenschaftlichen Beweis, durch den Beweis der Gemeinde, durch alles. Indem er sein Wort verkündet, bringt er die gleichen Sachen hervor. Er ist der Ausleger. In Klammer, Bruder Brenham summt, ich lieb ihn. Klammer zu. Würde das nicht eine wunderbare Zeit sein, wenn er gerade jetzt kommt und wir uns umschauen würden und wir jedermann verwandelt sehen und entrückt werden würden? Eines Tages wird er das tun. in Klammer, Bruder Branham summt, ich leb ihn, Klammer zu. Jetzt mit unseren Häuptern gebeugt, ganz lieblich, in Klammer, Bruder Branham summt, ich leb ihn, Klammer zu. Denkt an die Gottesdienste am Morgen. Wenn du hier ein Fremder bist und du keine Gemeinde hast, dann sind hier feine Pastoren, welche dasselbe Evangelium glauben. Denn sonst hätten sie mich nicht eingeladen. Ihr seid eingeladen, zu ihrer Gemeinde zu kommen. Habt einen guten Gottesdienst morgen, eine gute Nachtruhe heute Nacht und kommt dann morgen Nachmittag wieder für den Heilungsgottesdienst. In Klammer, Bruder Branham summt, ich leb ihn. Klammer zu. In Ordnung. Gott segne dich, Bruder.